Herzlich willkommen zu Technikwürze, eurem Design- und Webstandards-Podcast. Von und mit David Maciejewski.
Herzlich willkommen zu Technikwürze 137. Zwei Wochen, denke ich, haben wir uns Zeit gelassen, um die neue Folge vorzubereiten. Und neben mir sitzt Marcel Böttcher.
Ja, hallo David.
Warum neben mir? Weil er direkt hier in Langenhagen ist, wo wir heute aufnehmen. Und nicht mal über Skype zugeschaltet. Wir hoffen uns einfach, dass wir qualitativ einfach mal einen draufsetzen können, ne?
Ja, ich denke, das sollte doch möglich sein.
Ob das inhaltlich noch der Fall sein wird, das werden wir sehen. Aber ansonsten schauen wir mal. Wir haben ein paar News für euch vorbereitet und die in der Mecke-Ecke haben wir auch noch ein bisschen was. Und zum Schluss haben wir noch ein bisschen was von Monkey Island. Das hat ja so ein bisschen Technikwürze-Tradition. Zumindest, dass wir ab und zu mal über Monkey Island reden, ne? Und da gibt es jetzt zumindest ein bisschen was Neues, aber dazu später. Die Meldung überhaupt, die ich jetzt aufgeschnappt hatte, die ich ein bisschen erst falsch verstanden hatte, war über Microsoft und deren Internet Explorer in die EU. Da hat nämlich der Heise am Freitag, glaube ich, berichtet, dass Windows 7 ohne Internet Explorer ausgeliefert wird. Das heißt, ohne Browser. Und ich hatte ein bisschen schnell drüber gelesen und hatte erstmal getwittert, ey, die EU verbietet jetzt Microsoft, einen Internet Explorer draufzupacken. Und ich finde, persönlichen Betriebssystem ohne Browser im Jahre 2009 geht gar nicht.
Ist auf jeden Fall schwierig. Sehr schwierig.
Okay, ich erzähle jetzt mal was zu den Fakten, wie es dazu gekommen ist. Microsoft steht ja sowieso mit der EU ziemlich in Konfrontationskurs, seit Jahren eigentlich schon. EU hat den, glaube ich, mal irgendwann was aufgebrummt, weil Microsoft irgend so eine Marktmacht hat. Und da gab es einen Clinch und EU sagt, wenn du ausnutzt deine Marktmacht, dann hauen wir dazwischen und verbieten dir irgendwas. Und in weiser Voraussicht, weise wird sich herausstellen, hat Microsoft jetzt entschieden, dass in Europa Windows 7, das ja jetzt im September erscheinen soll, ohne Internet Explorer ausgeliefert wird, um ganz einfach einem Kontrollmedium, also der EU mal eben zu zeigen, also dem vorzukommen, ohne dass die jetzt irgendwelche Gesetze erlassen oder denen irgendwelche Strafe zahlen lassen. Das ist die eine Geschichte. Worauf die EU dann gesagt hat, liebe Microsoft, es wäre schön, wenn ihr eine Auswahl gemacht hättet für den Benutzer. Du kannst dir einen Internet Explorer runterladen, du kannst den Firefox oder was auch immer runterladen, aber es muss jetzt nicht so sein, dass ihr einen Browser ganz verbietet. Darüber hinaus hat Microsoft aber noch gesagt, wir lassen es den Hersteller von Computer, von der Hardware frei zu entscheiden, was für einen Browser sie da drauf haben wollen. Also das ist so derzeit der Fakt. Also normal Windows, das, was du im Laden halt kaufen wirst, da wird kein Browser drauf sein. Und da hattest du gerade im Vorfeld, wo wir die Sendung durchgesprochen hatten, gerade gefragt, genau. Wie lädst du dir einen Browser ohne Browser runter, ne?
Ja, also es ist natürlich eine super Nachricht. Vielleicht die Chance, da mal ein bisschen gerechtere Marktanteile zu verteilen. Aber das würde mich wirklich interessieren, wie man dann an einen Browser kommt, wenn man keinen Browser drauf hat.
Ja, wahrscheinlich muss Microsoft nochmal extra Programm programmieren, dass die den Kran runterlädt.
Das wird es dann wahrscheinlich sein.
Aber grundsätzlich, ich habe mich am Freitag schon mit einem Kollegen richtig tierisch drüber aufgeregt, wo ich gedacht hatte, also eigentlich sind diese ganze EU-Geschichte mit den Regularien ist eigentlich so eine Sache von vor 10 Jahren gewesen, ja. Wo der Real Player noch aktuell war. wo es noch keinen anderen gab und RealPlayer sich beschwert hatte, dass Microsoft auf Windows urplötzlich so ein Media Player, den Windows Media Player draufgehauen hat und RealPlayer dann gesagt hat, oh Gott, das geht ja gar nicht, wir können ja gar kein Geld mehr verdienen, weil uns mag ja jetzt keiner mehr, weil Windows hat ja jetzt alles. Und damit fing, glaube ich, diese ganze EU-Geschichte an. Und ich meine, heute hat Microsoft immer noch eine Marktmacht, wenn wir das mit einem Apple vergleichen, denn ist der Marktanteil von Apple ja ziemlich gering gegenüber eines PCs, gegenüber Windows. Allerdings ist das Hauptargument jeden Macs, zumindest aus der Werbung oder so, wie ich das auch verbreite gerne, ist ja, du hast ein Komplettsystem out of the box. Du packst es aus, du kannst sofort, wenn du einen Strom aufgesteckt hast und 5 Minuten Setup gemacht hast, kommst sofort ins Internet, ohne dass du was einstellen musst. Du hast Browser dabei, du hast eine Multimedia-Bibliothek in Form von iTunes dabei. Du kannst deine Sachen synchronisieren mit iSync, du hast einen Kalender dabei, du hast quasi alles dabei, Videoschnittsoftware und so weiter und so fort. Ja. Da sagt eigentlich niemand was. Niemand sagt, du böser Apple, du missbrauchst hier deine bla bla bla. Bis auf Psy, Pi Spa oder wie die heißen, die in Amerika diese PCs mit Mac installiert drauf verkaufen wollten, ne? Und die Pleite gegangen sind. Das sind die einzigen, aber sonst, bei Microsoft meckern sie aber alle. Ja, alle sagen, nee, du darfst da keinen Internet Explorer draufpacken, du darfst keinen Media-Player draufpacken. Und ich meine, hey, wir sind im Jahre 2009, wir rennen hier alle mit iPhones und Multimedia-Playern und was auch immer rum und wollen alles synchronisieren, wollen immer ständig online sein, Google Phone oder was auch immer. Und dann sagen die so, nee, lass mal. Muss, glaube ich, nicht so sein.
Schwierig auf jeden Fall.
Naja, aber...
Also es hat auf jeden Fall den richtigen getroffen, meiner Meinung nach. ja, ich denke, das ist einfach eine, weiß nicht, vielleicht spielt da ein bisschen die Vorgeschichte mit rein. Es sind sicherlich die gut ausgeprägten Marktanteile von Microsoft, die das Ganze da vielleicht für die EU charmant machen oder da der Auslöser für sind. Aber ja, lassen wir uns überraschen, wie man einen Browser ohne Browser bekommt.
Okay, da wird sich Microsoft sicherlich noch was einfallen lassen. Okay, kommen wir zum nächsten.
Genau. Ist jetzt auch schon 2-3 Wochen her, aber der Fontshop hat gelauncht. Mhm. Und im Zuge dessen gab es einen kleinen Switch. Der Fontshop ist nämlich jetzt auch Schriftherausgeber mit der Axel. Das ist eine Font, die vor allem für Tabellen gemacht ist, sprich, oder beziehungsweise generell für Anwendungsfälle, bei denen man in kleinsten Raum viel Schrift darstellen muss.
Also richtig für tabelläre Daten und so.
Genau. Es gibt da schon ein paar sehr nette Vergleichcharts und muss sagen, da schneidet sie wirklich ganz gut ab. Und ist noch bis, ich glaube, Ende diesen Monats für 10 € statt, ich weiß es gar nicht, 79 oder sowas zu haben. Beziehungsweise für 9,90 €. Das heißt, bis Ende des Monats sollte man da zugreifen. Ich denke, bei 10 € kann man nichts falsch machen. Und wie gesagt, für den Anwendungsfall, wer hat nicht schon mal eine Rechnung geschrieben und wild irgendwas durch die Gegend geworfen, ja, weil irgendwas schon nicht passte. Das funktioniert wirklich ganz gut. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen.
Den Font verlinken wir auch.
Super.
Dann passt das ja. Ja, schöne Geschichte. Was sagst du sonst zum Relaunch von Fontshop? Ich habe den alten jetzt nicht so im Hinterkopf. Ich habe den zwar im RSS-Feed abonniert, das Blog von denen, aber ich bin selten auf der Webseite, muss ich gestehen.
Ich bin auch nicht allzu oft auf der Webseite. Ich habe den alten relativ gut, im Gegensatz zu dir, noch im Gedächtnis. Hat den neuen mal überflogen. Mir ist jetzt erstmal nichts Negatives aufgefallen, aber ich habe da bisher zu wenig Energie reingesteckt, um da ein qualitatives Urteil abgeben zu können.
Ja.
Aber ich glaube, die haben die Sache ganz gut gemacht. Ist auf jeden Fall eine Ecke übersichtlicher geworden, das Ganze.
Okay, wunderbar. Fontshop sollte ja eigentlich jeden von uns im Griff sein, zumindest wenn man mal einen Blog mitgelesen hat.
Das denke ich
doch. Die machen eine schöne Geschichte. Okay, Google ist heute mal Stichwort neben Microsoft. Wir haben so ein paar Sachen von den beiden.
Die beiden ziehen so ein bisschen den roten Faden durch die Sendung. Aber Google dominiert da, glaube ich, so ein bisschen.
Etwas, denn die haben nämlich auch, was haben sie denn rausgebracht? Google Wave nennt sich das Ganze. Stell es doch mal vor.
Google Wave vorzustellen ist ein bisschen schwierig. Es ist so ein, die meisten werden wahrscheinlich auch schon was drüber gelesen haben. Wenn nicht, dann sollte man das ganz schnell tun. Es ist ein Mashup aus, im Prinzip einem Instant Messenger, ein Mailprogramm, ein Text-Sharing-Tool, einer Mediathek. Also man kann damit eine ganze Menge machen. Das Ganze wurde bei Google von zwei Brüdern, dessen Namen mir gerade entfallen ist, entwickelt, die auch schon einen großen Löwenanteil an Google Maps gemacht haben.
Ja.
Also scheinbar ganz gute Arbeit leisten. Und die sind rangegangen und haben sich überlegt, wie würde die E-Mail aussehen, wenn sie nicht vor zig Jahren erfunden wurde, sondern man heute ein Kommunikationstool bauen würde, was der E-Mail oder der Idee der E-Mail gleichkommt.
Ja.
Und da ist halt Google Wave bei rausgekommen. Das wurde vor ein, zwei Wochen auf der Google-Entwicklerkonferenz die Google I.O. vorgestellt. Es gibt dazu ein Video, was ich glaube über 1,5 Stunden geht, aber ganz nett gemacht ist. Man kann auf jeden Fall mal reinschauen.
Ja, Hälfte habe ich mir davon ja angeschaut gehabt.
Ja, ich habe es ein bisschen öfter gesehen. Also ich muss sagen, ich bin relativ fasziniert davon. Google bringt das Ganze als eigenen Dienst, der sich im Moment noch in der Beta befindet. Und diese Beta ist leider nicht public, sondern wurde erstmal nur an die Entwickler ausgegeben, die auch
Bei der
auf
Konferenz
der,
dabei waren, ne? Die haben so einen Key gekriegt,
genau.
ja.
Da sitzen also die paar hundert Glücklichen, die da schon mal schauen dürfen.
Ja, Hintergrund dieser ganzen Geschichte ist ja, dass die sich überlegt haben, wie können wir grundsätzlich die Kommunikation ein bisschen verbessern. Und
Genau.
ich erzähle jetzt mal so ein bisschen den Eindruck, was ich vom ersten halben Video mitbekommen habe. Und zwar ist es bei der normalen E-Mail ja so, ihr schreibt eine E-Mail und irgendwann, wenn der Gesprächspartner dann antwortet, dann bekommt ihr die E-Mail wieder rein und ihr antwortet darauf nochmal und zwischenzeitlich schreiben nochmal ganz andere. Und da habt ihr eigentlich in E-Mail-Programmen, sofern es nicht so eine Voreinstellung hat wie Apple Mail, da gibt es so eine Zusammengruppierungsfunktion, die zumindest mal E-Mails, die scheinbar zusammenhängen, durch denselben Betreff oder durch dieselbe Message-ID, dass das gruppiert wird. Aber ansonsten gibt es irgendwie keinen Zusammenhang. Das ist alles lose und kommt alles lose rein. Und die haben sich überlegt, wie können wir das insgesamt verbessern? Und die Sachen, ja, wirklich schwer zu beschreiben eigentlich. Also das, was ich zumindest gesehen habe, ist, was von Vorteil sein könnte, wenn wir beide uns jetzt unterhalten und schreiben uns jetzt ein bisschen was hin und her, denn können wir das ja eigentlich noch ganz gut zuordnen. Wenn wir jetzt aber entscheiden, wir holen jetzt eine dritte oder vierte Person hinzu, dann wird es kompliziert. Also zumindest, wenn diese dritte Person auch noch gucken sollte, wer hat jetzt was zuerst geschrieben und
Ja.
wie ist das Gespräch überhaupt verlaufen? Das ist heute in E-Mail ganz, ganz schwer abzubilden.
Ich glaube,
Ebenfalls.
das kennt jeder, der mal in einer Agentur gearbeitet hat
Ja.
und später in ein Projekt reinkam, dann irgendwie drei Mails weitergeleitet bekommen hat, die schon 10-mal irgendwo hin und her gegangen sind
Ja.
und dann alles nochmal überfliegen muss.
Also das Interessante an der Darstellung ist jetzt, dass ihr euch das eigentlich vorstellen könnt wie ein Mail-Programm inklusive eines Instant-Messaging-Programms inklusive eines Versionierungssystems. Und zwar funktioniert es wirklich so, dass wenn wir beide jetzt im Gespräch schon relativ fortgeschritten sind und ziehen einfach eine neue Person per Drag and Drop rein, also das ganze Feeling soll ja auch sein wie eine Desktop-Applikation und nicht wie eine
Genau.
Web-Applikation. Und wir ziehen die dritte Person rein, dann kann der so eine Vorspielfunktion, so ein Autoplay ablaufen lassen, wo der wirklich sieht, wer als erstes irgendwas geschrieben hat. Und jetzt kommen wir eigentlich zum wesentlichen Punkt, was wir eigentlich schon von Google Tags und Tabellen her kennen, das wir jetzt für die Technik wird es eigentlich immer nutzen. Sobald jemand da was einträgt, sieht es der andere sofort, diese Änderung. Und so soll natürlich auch dieses Google Wave dann eben funktionieren, dass wir eben nachvollziehen können, wer hat wann irgendwas eingetragen. Ne?
Genau, das Schöne ist dabei, dass man halt sich nicht mehr Nachrichten hin und her schickt, sondern ein zentrales Dokument hat, halt eine Wave. Und diese Wave nicht hin und her schickt, sondern einfach die Leute einlädt, also quasi diese Wave shared. Im Gegensatz zur E-Mail halt nicht immer die komplette erste Nachricht genommen wird, die kopiert wird, da was eingefügt wird, sondern das direkt in der Nachricht gemacht wird. Das heißt, ich kann dann zum Beispiel mir den dritten Absatz nehmen und zu dem Punkt einen kleinen Kommentar schreiben. Auf den Kommentar können dann wiederum andere antworten.
Beziehungsweise, Entschuldigung, dass ich unterbreche, entweder du bearbeitest den Kommentar, kannst also an einem Textdokument quasi arbeiten, oder du machst es wirklich als Instant Message, dass du einen Kommentar dahinter lässt.
Genau,
Geht
also
beides, ne?
man hat die Option, das, was man gerade tippt, auch live übertragen werden soll. So wie man das auf der Google I.O. gesehen hat, funktioniert das auch wirklich hervorragend. Der Vorteil dabei ist halt, dass es einem natürlichen Gespräch dementsprechend näher kommt, weil während ich rede, macht sich David jetzt schon mal Gedanken, was er dazu noch erzählen könnte. Und bei einem Instant Messenger verbringt man die meiste Zeit damit, auf David tippt und so weiter zu schauen, sieht aber noch gar nicht, was er tippt und kann sich noch gar nicht die Gedanken dazu machen, was man jetzt erzählen möchte. Also das ist ein großer Vorteil. Das Ganze ist HTML5 basiert. So wie ich das mitbekommen habe, haben sie da noch ein, zwei Sachen implementiert, die im Moment noch nicht Standard sind.
Richtig, genau.
Wo sie allerdings dran arbeiten. Das überbrücken sie mit Google Gears, zum Beispiel, dass man Dokumente, Mediadateien, also irgendwelche Bilder und Videos und so weiter, direkt vom Desktop in die Wave ziehen kann. Das wird halt im Moment mit Google Gears überbrückt. Ja, also ich glaube, das ist ein Thema, darüber könnte man wahrscheinlich 3 Sendungen am Stück komplett füllen.
Ja, vielleicht noch eine Geschichte, das hast du gerade angesprochen, HTML5 ist ein großes Thema bei Google. Man hat auch so den Eindruck, und es ging auch durch diverse Blogs die letzten 2 Wochen, dass Google HTML5 massiv forcieren möchte, dass das erscheint. Zumindest, weil sie den Großteil der ganzen Features dadurch abdecken kann, mit Ausnahme von so ein paar Sachen, die noch nicht dabei sind. Das heißt, die schlagen auch wirklich, genauso wie es WebKit, die Safari-Ecke genauso macht, die schlagen ja auch diverse Sachen in HTML5 oder CSS eben vor. Hauptsache CSS, um die Webstandards nach vorne zu treiben, um neue Features online zu stellen und das zu machen. Man sagt ja auch immer, oder jahrelang hieß es, ein Standard ist dann ein Standard, wenn 2 große Browserhersteller dies einbauen und unterstützt haben. Erst dann kann es als Standard gelten, sozusagen. Ich meine, jetzt haben wir 2 große, mit WebKit findet ja auch weite Verbreitung, gerade durch die Mobilgeräte, wie das iPhone und natürlich Google an deren Stelle. Die benutzen auch WebKit.
Für Chrome, genau.
Genau. Und Firefox ist ja, glaube ich, auch relativ, die in der 3.5 haben sie jetzt auch die HTML5-Unterstützung, zumindest in Sachen Video-Tag und Audio. Genau. Also die sind da auch ziemlich gut dran. Also ist eine schöne Richtung. Bis jahrelang war es ja nicht so, dass sich die Browserhersteller besonders bemüht haben, da neue Standards einzuführen. Einziges Problem ist derzeit selbst in der Version 8 noch der Internet Explorer. Ja, weil er immer noch, also ich habe ja auch nochmal mit den Microsoft-Mitarbeitern aus Deutschland gesprochen, zumindest damals in Berlin, als sie den Internet Explorer 8 vorgestellt haben oder jetzt auf der CeBIT. Und die sagen, sofern eine Sache, und das ist die Krux an der Geschichte, sofern eine Sache noch nicht wirklich Standard ist, setzen wir sie als Microsoft nicht rein. Denn nehmen wir mal an, so ist deren Wortlaut, nehmen wir mal an, jetzt die ganzen Kunden von Microsoft würden jetzt Webseiten bauen mit den Sachen, die jetzt zur Verfügung stehen, also einen proprietären Standard, einer, der noch keiner ist. Und im Zuge der Standardentwicklung würde sich dieses Verhalten ändern, dann würden alle Webseiten dann nicht mehr funktionieren oder nicht mehr richtig funktionieren und Microsoft wäre der Leidtragende, weil laut Microsoft alle sagen, nicht der Standard ist schuld, sondern mein PC ist schuld, mein Windows ist schuld, Microsoft ist schuld. Und deswegen machen sie das nicht. Das Problem ist nur, dass, wie gesagt, mehrere Browserhersteller das erstmal einbinden müssen, damit es als Standard deklariert werden kann. Naja, das heißt, sollte Microsoft im Grunde genommen da an dem Verhalten nichts ändern, dann wäre das problematisch, denke ich, oder?
Aber wie wir ja anfangs schon erläutert haben, ist es sowieso nicht mehr problematisch, weil der IE8 ja noch nicht mal mehr ausgeliefert wird.
Stimmt.
Ja, also ich finde es sehr löblich, dass auch Google oder wer auch immer in der Front da versucht, das Ganze ein bisschen zu beschleunigen. Das, wie gesagt, sehr löblich. Auf der anderen Seite denke ich mir dabei immer, wo dann die Rolle des W3C bleibt.
Ja.
Die ja nicht unbedingt gerade als schnell gelten, um es mal vorsichtig auszudrücken. Insofern, ich finde es, wie gesagt, sehr, sehr löblich, dass die Browserhersteller das Zepter da selbst in die Hand nehmen. Mal schauen, vielleicht rüttelt das jetzt das W3C auch mal ein bisschen wach, dass die Jungs mal ein bisschen in die Pötte kommen.
Aber zurück zu Google Wave, oder sind wir eigentlich schon fertig? Also Google Wave, auf jeden Fall interessant, um das zu beobachten.
Auf jeden Fall.
Es ist wirklich mal ein komplett anderer, neuer Denkansatz, wie man mit der ganzen Kommunikation im Internet umgeht. Frage ist nur, werden wir uns daran gewöhnen oder wollen wir das? Wahrscheinlich dann ja, weil alleine aus dem Geek-Faktor her.
Wahrscheinlich ja.
Und dann wird es interessant sein zu beobachten, ist das wirklich wie eine native App? Kann man das in eine Desktop-App, in einer wirklich nativen App unter Windows oder auf dem Mac dann transplantieren sozusagen, weil ich doch eher so ein Fan davon bin, das Mail-Programm aufzumachen, als jetzt Google Mail. Wird sich zeigen. Ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte und wir wollen da niemandem im Weg stehen, neue Sachen zu erfinden. Von daher.
Ja, vielleicht noch ganz kurz abschließend zwei Sachen dazu. Deswegen ich Google Wave, abgesehen davon, dass das, was man bisher gesehen hat, sehr, sehr gut aussah. Weswegen ich Google Wave gute Chancen zuspreche, ist zum einen, weil sich die klassische E-Mail in das Ganze gut integrieren lässt und weil Google jetzt nicht sagt, wir machen da ein Produkt und beharren darauf, dass es unser Produkt ist, sondern im Prinzip wurden drei Produkte vorgestellt. Google Wave als ja wirklicher Google-Dienst. Dazu gibt es eine API, sodass man für diesen Dienst ja, Extensions schreiben kann, die direkt in Google Wave dann ablaufen.
Beziehungsweise man sich denn Google Wave, und dazu kann ich auch noch was erzählen aus dem Video, auf die Website einbinden kann.
Wie gesagt, man kann damit auch drei Sendungen wahrscheinlich füllen. Sind viele offene Schnittstellen geschaffen worden, um da in Zukunft ja, bestimmt sehr spannende Dinge ermöglichen zu können. Zudem hat, wie gesagt, Google gesagt, das ist jetzt nicht unser Dienst, sondern haben das als offenen Standard, als sogenanntes Wave-Protokoll gleichzeitig gepublished. Das heißt, jeder, der jetzt irgendwie sagt, ach, Google macht sowieso nichts Vernünftiges, kann das viel besser, kann sich das Wave-Protokoll nehmen und auf Basis diesen offenen Standards seinen eigenen Dienst aufbauen. Ich habe in letzter Zeit mal geschaut, ob sich da schon in Xing was tut. Und muss sagen, da hat der ein oder andere Mensch, der doch in einer recht interessanten Position sitzt, auf jeden Fall mal in sein Profil geschrieben, dass das für ihn interessant ist. Also in Richtung Unternehmenslösung, denke ich, kann da auch noch viel passieren.
Naja, schauen wir doch mal. Google Wave. Wir sind aber noch nicht fertig mit Google. Wir haben es angekündigt, dass das
Wir
eine
sind
recht
noch lange nicht fertig.
Google- und Microsoft-lastige Sendung werden könnte. Und zwar hat Google noch zwei andere Sachen vorgestellt, beziehungsweise sie public gemacht. Und zwar einerseits Google Similar Images und dann das Translator Toolkit. Kommen wir erstmal zu Google Similar Images.
Ja.
Wir haben das ein bisschen getestet, du, glaube ich, ein bisschen mehr mit der Bildersuche.
ich habe damit mal ein bisschen rumgespielt.
Das ist ja eine Bildersuche. Quatsch, was ich jetzt erzähle. Ich bin schon beim Thema weiter. Google Similar Images, was macht's? Suchfeld, ich gebe erstmal grundsätzlich einen Suchbegriff ein nach dem, was ich suche.
Genau.
Bekomme dann eine Ansicht. Das ist bisher nichts Neues. Nur dann bietet es mir einen Button Similar Image. Also zeige mir Bilder, die ähnlich sind.
Genau.
Und die ersten Suchergebnisse, die ersten Treffer scheinen ganz richtig zu sein. Also wenn du hast eben mal vorgeschlagen, mach doch mal Hannover, ich habe nun das Rathaus angeklickt und die ersten 15 bis 20 Bilder waren auch exakt das Rathaus und dann kamen ganz andere Geschichten, die gar nicht mehr gepasst haben. Aber grundsätzlich Trefferquote ganz gut, ne?
Ja, ich habe leider nicht so wirklich herausgefunden, wie sie das machen. Also händisch auf jeden Fall nicht. Wenn man das Rathaus in Hannover nehmen kann, dann haben die Jungs, die ja doch regional ein bisschen anders aufgestellt sind, das scheinbar nicht händisch gemacht. Es funktioniert doch erstaunlich gut. Wie du halt schon sagtest, die ersten, je nachdem, was für ein Motiv man hat, es ist halt sehr
Ja,
motivabhängig. Wenn ich jetzt irgendein Gebäude nehme, das mitten in der Innenstadt steht und keine wirklich markanten Merkmale hat. Also ich habe das mal mit dem Hauptbahnhof in Hannover probiert. Da findet man sehr schöne Bilder von irgendwelchen Gebäuden, was aber nicht ansatzweise irgendwas mit dem schönen Hauptbahnhof von Hannover zu tun hat. Wenn man aber, wie gesagt, jetzt meinetwegen dem Eiffelturm oder irgendwelchen Stars und Sternchen sucht, dann funktioniert das wirklich schon sehr gut und ist auf jeden Fall eine feine Sache, wenn man mal ein Bild braucht aus einer anderen Perspektive oder ein anderes Motiv zum gleichen Objekt.
Es ist aus Agentursicht, jetzt wo du es sagst, eigentlich ganz interessant. Denn stellt euch vor, ihr habt ein Bildmotiv, da hat sich der Kunde richtig drauf versteift. Das ist aber A, nicht die Bildagentur, die ihr verwendet, oder dass die Lizenz dafür einfach zu teuer ist, beziehungsweise dass das Budget in diesem Falle nicht ausreicht für dieses Motiv. Und das wäre eine Geschichte, sofern man dieses irgendwie in Google suchen könnte. Das ist ja noch das Problem, ich kann ja nichts uploaden.
Ja.
Dafür gibt es andere Dienste, die das dann machen, aber zumindest könnte ich, wenn ich das in den Suchergebnissen finde, mir ähnliche Bilder anzeigen lassen und komme dann auf diesen Umweg eventuell zu anderen Bildagenturen, die eine günstigere Lizenz für meinen Anwendungszweck haben. Dafür könnte es eine gute Geschichte sein.
Dafür könnte es eine gute Geschichte sein, aber ich glaube, das wird im Moment noch ein bisschen schwierig, weil da natürlich alle möglichen Quellen verwendet werden. Und ich leider noch nicht sagen kann, durchsuche alle Bildagenturen. Aber schauen wir mal. Also aus den Google Labs kam in letzter Zeit das ein oder andere Spannende und auch die ein oder andere spannende Weiterentwicklung. Da, denke ich, ist noch nicht die letzte Weiterentwicklung an der Baustelle getan.
Okay. Dann machen wir jetzt mal kurz einen Ausrutscher in Sachen Google, beziehungsweise kommen wir dann gleich nochmal zu den Bildern zurück. Ich habe noch eine Geschichte. Und zwar hat Google, das möchte ich kurz erzählen, das Translator Toolkit rausgegeben. Da gibt es auf der Webseite, die wir verlinken, ein Video, 1 Minute 30 lang ist es, glaube ich. Das solltet ihr euch mal anschauen. Das ist ganz interessant, wenn man Webseiten oder Texte selbst übersetzen möchte. Und zwar ist das ein Dienst, da kann man entweder aus der Wikipedia einen Eintrag reinnehmen durch die URL und die automatisch übersetzen lassen und bekommt dann, genauso wie die Programmierer das kennen, wenn sie ein Dokument vergleichen, was sie in der Versionierung vorher bearbeitet hatten oder wenn das ein anderes Teammitglied irgendwelche Sachen bearbeitet hat, dann sind die Sachen hervorgehoben und ich kann mich für einen Part entscheiden. Und so ähnlich ist auch dieses Translator Toolkit aufgebaut, so dass ich mir einerseits anschauen kann, was ist denn die meistgebräuchlichste Übersetzung für dieses Wort? Was hätte der Computer an dieser Stelle übersetzt? Und das wissen wir, ist ja immer ein bisschen was löchrig. Aber ich kann mir das alles kombiniert in einer Ansicht anschauen lassen und kann dann meinen Text editieren und komme in Verbindung mit dem Computer und den ganzen Vorschlägen und alles, was da drin ist, doch zu einem recht guten Ergebnis, was ja natürlich kein Qualitätsprodukt eines Native Speakers ersetzen könnte, aber zumindest doch ausreichend sein sollte. Ne, müsste man mal im Detail nachschauen, wie die Qualität da der Übersetzung ist. Aber es ist wirklich als Arbeitsgrundlage gedacht oder als Arbeitsprodukt, was man, also wenn man jetzt wirklich die Übersetzung macht und lässt sich nicht alles vorsetzen, bekommt man viele Tools, die einem helfen könnte. Entweder als Gelegenheitsübersetzer für irgendwelche HTML-Standards, die seitens des W3Cs kommen, oder für Translator, denke ich, die das hauptberuflich machen und irgendwelche Webseiten übersetzen oder Texte. Tolle Geschichte.
Also ich finde es immer ganz hilfreich, wenn man einen Fachartikel in einer Sprache liest, die man so halb kann. Ja. Weil man hat halt den Vorteil, dass man, wie gesagt, wie du halt schon angesprochen hast, die einzelnen Wörter, die man dann in dem Kontext vielleicht nicht verstanden hat, sich die dann übersetzen zu lassen, beziehungsweise sich die dementsprechend anzugucken. Eine weitere ganz interessante Möglichkeit ist, man muss das Ganze nämlich nicht ganz alleine, einsam im Keller machen, sondern kann sich noch seine Freunde und Verwandte dazu holen. Es gibt nämlich auch noch eine Share-Option, ähnlich wie man das bei Google Docs schon kennt. Sodass man da kollaborativ an einem Artikel oder was auch immer arbeiten kann.
Genau, und die ganze Geschichte, ihr könnt Dokumente hochladen und das ändern und diese nach der Übersetzung auch wieder runterladen.
Genau.
In welchem Format habe ich jetzt nicht nachgeschaut? Ich denke mal, das wird sein. Oder ein Textdokument zumindest.
Ja.
Okay, ja, kommen wir wieder zurück zu den Bildern. es gibt nämlich eine neue Suchmaschine und zwar Bing.
Bing.
Von Microsoft.
Genau, ich glaube, dritte Anlauf.
Der dritte Anlauf, genau. Es gab ja bisher Windows Live, die Suche von Windows Live und dann gibt es Windows, wie hieß das andere, von MSN?
Die MSN Search oder wie auch immer das Ding
heißt. Ja, genau. Und ich bin nicht so ganz firm, dass ich jetzt sagen kann, wann Microsoft mit welcher Engine rauskam oder wie sich die untereinander verhalten haben. Das war mir über all die Jahre immer relativ egal. Nur Microsoft,
das konnte es ja auch sein.
ja, Microsoft hat es nie geschafft, irgendwie eine richtig Marktanteile zu sichern. Was unter anderem auch daran liegen könnte, dass sie ständig die Namen gewechselt haben bei ihren Suchmaschinen, die hatten. Und dass es daran liegen könnte, dass die mindestens über ein paar Jahre zwei Suchmaschinen am Start hatten, anstelle sich für eine zu entscheiden. Und jetzt dachten sie, okay, wir sind jetzt ein bisschen was schlauer, nennen das ganze Ding Bing. Bing war auch der schlussendlich letzte Name, obwohl es da auch in den Bloggerkreisen hin und her ging und überlegt haben, ist es jetzt wieder so ein Hirngespinst für zwei Wochen und dann nennen sie es Ping? oder heißt das Ding ganz anders? Nein, es heißt Bing. Und interessanterweise ist es jetzt auf MSN eingeblendet als Standardsuchmaschine, zumindest das Logo. Und auch bei dem Live-Dienst von Microsoft, da haben sie es jetzt auch als Standardsuchmaschine eingeblendet. Das heißt, die neue Suchmaschine ist kein drittes Standbein, sondern die neue Standardsuche von Microsoft. Und die scheint ganz in Ordnung zu sein, ich weiß es nicht.
Ja, also wir haben es ein bisschen verglichen. Davor vielleicht noch eine ganz lustige Geschichte, die tiefe Einblicke in die Seele von Microsoft zulässt. Als nämlich Bing gelauncht wurde, haben sich die Microsoftianer gedacht, aus welchem Grund auch immer, dass Deutschland dafür noch nicht reif ist. Und hat lustigerweise, allerdings ohne, dass man das irgendwie gemerkt hat, wenn man an dem, ich weiß gar nicht, wie lange es war, in den ersten 2-3 Tagen oder so, auf Bing gegangen ist, hat man einfach die MSN oder beziehungsweise die Windows Live Suche bedient, aber nur im Bing Interface. Fand ich insofern schwierig, weil sehr, sehr viele Blogger darauf reingefallen sind und auch ich das nur irgendwie durch weitere Recherche dann herausgefunden habe. Und alle sich gefragt haben, hey, das Ding kann doch gar nichts Neues und das, was es können soll, funktioniert doch alles gar nicht. Mhm. Ist natürlich schwierig, wenn man einen Dienst noch nicht in irgendeinem Land, aus welchem Grund auch immer, launchen soll, will, dann sollte man das auch einfach lassen.
Oder nicht und, drüber schreiben. Ne?
Und nicht irgendwie sein altes Produkt mit den alten Features und den alten Problemen in dem Gewand des neuen Produktes live gehen zu lassen. Nee. Also wer sich das überlegt hat, mit dem Typen würde ich dann doch ganz gerne mal einfach einen Kaffee trinken gehen. Ich glaube, das wäre interessant. Ja, aber kommen wir zu den spannenden Dingen, nämlich die Suchergebnisse. Und ja, also ich würde sagen, es ist nett. Es ist, wie wir im Vorhinein festgestellt haben, vor allem teilweise ziemlich alt. Wir haben mal nach der einen oder anderen Geschichte gesucht.
Ja, wir haben mal Ego-Surfing gerade eben gemacht. Zumindest genau, mal, weil es einfach ist, weil wir das zuordnen können.
Genau.
An den Sachen, die da kommen. Und interessanterweise ist mir eine Sache aufgefallen, wenn ich nach meinem Namen gesucht habe, vorne mein Nachname, dass da eine Webseite aufgetaucht ist, die ich privaterseits mal für einen Freund gemacht habe. Die ist die ist seit vielen Jahren online, ist also schon echt ein paar Jahre her. Und das, was Microsoft Bing da verlinkt hat, war die Interims-Webseite, die auf meinem Server gelandet ist. Das heißt, bevor ich das bei meinem Freund da installiert hatte, habe ich das erstmal auf meinem Server gepackt, unter eine Subdomain, unter eine. Und dieses finde ich auf Seite 1, wenn ich meinen Namen eingegeben habe, was ich sehr strange finde, weil das Ding nie großartig publik war, mit der Ausnahme, dass es frei im Internet verfügbar war. Ich habe es nie promoted von der URL und ja, es ist sehr strange. Und du hast auch sowas Ähnliches gehabt, dass du eigentlich...
Genau, also bei mir, ich muss sagen, ich bin inzwischen mit meinen Google-Ergebnissen sehr, sehr zufrieden, nachdem ich mich da mit irgendwelchen Kleinsthandwerkern um meinen Namen gekloppt habe. Bing hat eine ganz lustige Geschichte gemacht. Ich glaube, bei dem Namen wird man auch irgendwann nach dem 10. Mal echt verrückt. Bing hat da eine sehr lustige Geschichte gemacht. Die haben nämlich, ich habe noch eine zweite URL auf meine Seite geschaltet, nämlich mein Nickname. Aber ja, das ist eigentlich auch schon alles. Also die ist da drauf geschaltet, aber mehr passiert eigentlich nicht. Ich gebe überall eigentlich meine Hauptadresse ein, also meinen vollen Namen. Und habe eigentlich mich auch darunter dementsprechend ganz gut platziert. Das ist Bing, aber egal. Die nehmen die URL, die eigentlich keine Relevanz hat. Beziehungsweise nicht besonders viel Relevanz hat. Also der Suchmechanismus scheint da noch, also besonders was Aktualität angeht, steht Bing deutlich hinten an, wie ich finde.
Ja, es scheint wirklich so, dass die Sachen von ihren alten Suchmaschinen übernommen haben und haben nur noch eine neue Technologie drüber gestülpt.
Irgendwo muss es ja herkommen.
Ja.
Also wer da Infos zu hat, bitte in die Kommentare legen. Das würde mich dann doch nochmal interessieren. Genau.
Was uns beiden aber auch aufgefallen ist, und das stimmt einerseits für Bing, andererseits natürlich auch für den Google-Dienst, ist gerade die Bilder, also die Bildsuche findet zwar schon relativ gut irgendwelche Sachen jetzt bei Technikwürze, wenn wir da was suchen. Andererseits sucht es aber auch Sachen aus einem völlig unterschiedlichen Zusammenhang. Könnte ich das so vorstellen, wenn... der Peter Müller hat auf seiner Webseite zum Beispiel mal drüber berichtet, über ein Buch, das über eine Zeitschrift für Friseure, das hieß Stylesheet, wenn ich das richtig verstanden habe. Und direkt darunter war ein Artikel über die Technikwürze, weil er da mal, glaube ich, zu Gast war oder da ging es um eins seiner Bücher. Und das Suchergebnis bei Bing und auch bei Google waren dann so, dass die beides dieses Friseur-Cover gezeigt haben, aber unter dem Stichwort Technikwürze. Und das ist natürlich völlig aus dem Zusammenhang gegriffen, was aber auch unter anderem daran liegen könnte, dass wir noch Microformats installiert haben, um den Maschinen zu sagen, das sind jetzt für dich ein Artikel oder was auch immer. Ja, aber wie gesagt, also da können beide noch ein bisschen dran arbeiten.
Das ist wohl wahr. Aber also, was ich so als Feedback aus der Blogosphäre und von den bekannten Newsseiten so aufgegriffen habe, soll die Bildersuche doch besser sein. Also das ist scheinbar das Feature, wo Bing wirklich punktet. Bei der Videosuche ist es ganz nett, dass man sich die Videos direkt anschauen kann. Also wenn man mit der Maus dann über das Video geht, wird es direkt in Bild und Ton abgespielt. Ja, also mein Fazit zu Bing ist, glaube ich, nett. Im Gegensatz zu den vorherigen zwei Versuchen, wo die Suchergebnisse nicht wirklich berauschend waren, deutlich netter. Aber also ich vermisse so ein bisschen irgendwie das Killer-Feature, was mich jetzt von Google wirklich wegbringen sollte. Also zum einen ist es natürlich eine Gewohnheitssache und zum anderen, wie gesagt, ich sehe in Bing erstmal keinen wirklichen direkten Mehrwert. Es gibt noch so ein, zwei Geschichten. Ich kann zum Beispiel eine Flugnummer eingeben, Lufthansa, was auch immer. Und bekommen dann dazu Informationen, sprich, da werden halt Informationen zu meiner Suche direkt dann in den Ergebnissen angezeigt. Funktioniert auch mit dem Wetter und so weiter. Aber es ist jetzt alles nichts, was entweder Google meist nicht auch könnte,
ja,
oder mich halt jetzt wirklich zu Bing zieht.
Also ich bin auf den Bing-Zug noch nicht so aufgesprungen. Ich habe auch nicht riesenartig, großartig jetzt die Lust gehabt, das für eine Woche mal umzustellen, weil ich sehe den Bedarf einfach gar nicht. Also ja, nach den ein, zwei stichpunktartigen Vergleichen habe ich jetzt irgendwie keinen riesen Unterschied, genauso wie du, feststellen können. Also warum soll ich jetzt wechseln? Ne?
Genau.
Ich glaube, ich bin jederzeit immer offen für Neues. Das predige ich auch immer euch, dass ihr immer offen sein sollt, ich hab's heute, für Neues. Aber bei dieser Geschichte denke ich mir doch, ja, also ich muss den Mehrwert erst haben, damit ich wechsle. Wenn der Mehrwert da ist, bin ich sofort weg. Das ist eine Geschichte, aber derzeit sehe ich ihn halt noch nicht. Aber wie gesagt, es kann nur ganz gut sein, wenn da eine Konkurrenz zu Google ist. Aber zumindest scheint es so, als wenn sie relativ gleichwertig ist. Zumindest auf den ersten Einblick, wenn man mal so drauf schaut und das vergleicht.
Ja. Also, wie gesagt, es ist halt im Vergleich zu den bisherigen zwei Versuchen auf jeden Fall deutlich besser. Wer sich von der Qualität und vor allem von der Qualität der beiden ein Bild machen will, wir haben ein kleines Tool verlinkt, ein Vergleichstool, wo man eine Suchanfrage direkt an beide schicken kann. Ist nicht schön,
links,
aber...
Sieht hier links und rechts im Vergleich dann, ja.
Genau. Mhm. Quasi im Splitscreen. Ist nicht schön, aber funktionabel und ja.
Ist nicht nur das einzige Tool. Ich habe jetzt diese Woche auch so eins entdeckt. Ich habe es nicht verlinkt, weil ich es jetzt nicht so relevant fand. Dieses andere Tool, der zeigt, glaube ich, drei nebeneinander. Ich weiß aber nicht, welche dritte Suchmaschine jetzt... Yahoo. Yahoo wäre noch mit dabei gewesen. Obwohl das, was wir jetzt verlinken, ist in der Tat interessanter, da es auch in mehreren Sprachen übersetzt ist und so weiter und so fort. Also schon, genau, schon die Geschichte. Zumindest erstmal, um zu gucken, wie sieht denn die Suchmaschinen, wie sehen die Ergebnisse aus, und so eine Entscheidungshilfe könnte das schon sein.
Hat allerdings leider ein Problem mit Umlauten. Die muss man händisch nachtragen.
Und wenn man Technikwürze sucht, dann darf man Technikwürze manuell bei den Suchmaschinen auch nochmal eintragen.
Genau, okay. Genau.
Und es hat Bing gemacht.
Ja.
Ist doch nochmal losgeworden. Okay. Ja, nächste Geschichte. Es gibt was Neues von Firefox, ne?
Genau.
Ich glaube, du fängst schon mal an und ich hole jetzt nochmal was zu trinken.
Das hört sich doch sehr gut an. Genau, der Firefox ist in der 3.5er Beta, ich glaube inzwischen in der 3.5 und ein Keks erschienen. Gibt wieder ein paar wirklich größere Updates. Es gibt inzwischen im Firefox einen, ich glaube auch schon ziemlich lang angekündigten Private Browsing Modus, beziehungsweise als der IE das Feature gebracht hat, wurde es immer als Porno-Knopf betitelt.
Ja, Spiegel hat damit angefangen und hat halt gesagt, der Browser mit der Porno-Tarnkappe oder so.
Genau,
irgendwie sowas. Porno-Tarnkappen-Modus, ja.
Das hat jetzt der Firefox auch.
Also nicht das mit dem Porno, sondern das mit diesem Private Browsing.
Genau, das mit dem Private Browsing. Ansonsten gibt es eine Sache, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt auf den ersten Blick merkt, aber er soll deutlich schneller bei der Verarbeitung von JavaScript sein. durch TraceMonkey, die neue Version dessen. Mich als Mac-User hat sehr gefreut, dass inzwischen mein Touchpad vom MacBook Pro, das ja verschiedene Gesten unterstützt, das jetzt auch unterstützt wird. Jetzt kann ich durch die Geste, mit der man sonst Bilder dreht, durch die Tabs tabben oder wie auch immer. Man kann mit drei Fingern ans Ende des Dokumentes gehen. Ansonsten ja noch ein bisschen Kosmetik. Das Scrollen ist jetzt genauso smooth wie im Safari. Aha. Das war davor im Firefox ein bisschen hakelig. Also viele gute Neuerungen. Inzwischen seit 2-3 Tagen gibt es auch Firebug für die 3.5er, was schon relativ wichtig ist. Das heißt, man muss sie jetzt nicht mehr beide unbedingt parallel installieren. Es gibt natürlich noch viele Extensions, die danach hängen, aber das wird sich sicherlich auch in den nächsten Tagen entlegen.
Ich bin nicht ganz auf dem aktuellen Stand. Ist sie schon raus? Nein. Ist
noch Beta. Als Beta.
Beta raus. Wann soll sie erscheinen? Weißt du das?
Ich glaube, ich hatte da irgendwas gehört. Kann nicht mehr weit sein, auf jeden Fall.
Okay. Ihr könnt uns ja nochmal informieren in den Kommentaren, wenn euch da was zu einfällt. Als ihr dann noch genauere Informationen habt, als wir im Moment. Ja, Firefox liegt ja so, glaube ich, im Mittelfeld. Ich weiß, das war eine ältere Beta-Version, glaube ich. Lag im Mittelfeld in Sachen JavaScript-Performance. Ganz am Anfang ist, glaube ich, Safari gewesen.
Genau.
Und ganz am Ende der Internet Explorer 8. Hurra, was für eine Überraschung. Aber wir sind alle der Meinung, also zumindest habe ich das für mich festgestellt, dass diese JavaScript-Engines immer wichtiger werden, weil wir immer mehr im Web machen und immer mehr Features einbringen, immer mehr Interaktivität auf den Webseiten. Das heißt, wir Webentwickler verwandeln Webseiten immer mehr zu richtig vom Look and Feel und von der Bedienung, von der Usability, immer mehr zu nativen Apps, ob es jetzt auf dem Mac oder auf dem PC ist. Und da kann ja nur JavaScript eine Rolle spielen, und zwar eine entscheidende. Aber gut, schauen wir mal, was in der finalen Version mit Firefox passiert. Ich bin da recht guter Hoffnung. Ne? Ja. Zumindest was mir jetzt in den letzten Tagen, auch gerade wo du Firebug gerade erwähnt hast, in den letzten Tagen kommen unglaublich viele Extensions hinzu, nämlich Extensions für Firebug. Hatte ich jetzt auch gerade wieder eine gesehen. Von Google ist die auch. Wir werden Google heute nicht los, aber ich habe sie, glaube ich, gar nicht verlinkt. Die haben jetzt nämlich auch eine Performance-Extension.
Genau, ich glaube PageSpeed heißt es.
PageSpeed, ja, die sollten wir gleich noch verlinken. Ich schreibe nochmal dahin, Page Speed von Google Extension. So.
Hast du dir das Ganze schon mal angeguckt?
Ein kleines bisschen, ich glaube 10 Minuten war ich da mal drin. Und ja. Stichpunktartig ist eben wie eine Ampel aufgeführt, genauso wie das von Yahoo, was du optimieren könntest. Aber ich habe jetzt diese Tests nicht, also ich habe nichts optimiert, sodass ich denn anhand dessen als Tool das benutzen könnte, um eine Performance, um es noch besser machen zu können. Ja, aber zumindest der erste Test war ganz okay. Dann habe ich ein paar JavaScript-Fehler entdeckt, was auch mit anderen Extensions zusammenhängen kann. Also und da musste ich auch wieder weiterarbeiten. Und da hatte ich nicht viel Zeit.
Ja, also ich benutze für den Moment YSlow von Yahoo. Der geht so, weiß ich nicht, 15, 20 Punkte durch, die man da zum Thema Frontend-Performance bedenken sollte. Das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Inzwischen habe ich sogar, wenn ich Google Analytics rausschmeiße, meine Seite auf 100%. also bei ein, zwei Projekten privater Natur setze ich mich da mal am Wochenende ran und schaue mir das mal an. Aber sollte man sich sicherlich mal als Konkurrenz dazu auch nochmal anschauen.
So, ich habe den Link jetzt inzwischen auch mal rausgesucht zu PageSpeed. Das Ganze verlinken wir dann, das wird übrigens mit Leerzeichen geschrieben, das Ganze verlinken wir dann auch nochmal in der Niederschrift zu dieser Sendung.
Genau.
Okay, dann ist eine Sache, die mir noch eingefallen ist, sondern jetzt muss ich den einmal eben zu Ende schreiben. Ich hatte euch ja schon mal verraten, dass wir in der Technikwürze das Google Docs benutzen und da unsere Niederschrift machen und die Sachen, die wir in der Sendung besprechen. Und das haben wir jetzt eben auch getan. So, und zwar Jens Meyert hat einen neuen Artikel veröffentlicht in seinem englischen Blog. Und zwar hat er rausgebracht eine Punctation Cheat Sheet. ich habe es mit diesen Begriffen. Und zwar ist es eine Übersicht über Anführungszeichen in diversen Ländern. Also es geht um Typografie. Und ihr habt vielleicht sicherlich schon mal bemerkt, dass Anführungszeichen weltweit nicht so gesetzt werden, wie wir das in Deutschland machen. In Deutschland benutzen wir immer schon diese Gänsefüßchen, ne? So das genau. Haben wir das in der Schule kennengelernt. Am Anfang die kleinen Gänsefüßchen unten und dann am Ende des Satzes die Gänsefüßchen oben.
Genau.
Und die ausländischen Mitbürger beziehungsweise die denken sich dann eben, also die Franzosen oder Amerikaner, nee, das, was ihr Deutschen mit euren Gänsefüßchen geht in den Teich schwimmen. Wir machen was Anständiges. Die Franzosen nennen das, ich hatte nie Französisch, deswegen Goulitement, korrigiert mich bitte, keine Ahnung. Das sind diese Spitzen, Klammern links, rechts, diese Geschichte. Die Amerikaner machen das ganz gerne so, dass sie zum Beispiel immer Anführungszeichen oben verwenden. Zum Beispiel auch einige Webdesigner, die machen das auch immer nur Anführungszeichen oben, hier Shift 2, weil das so ganz bequem ist.
Ja.
Die Schweizer machen grundsätzlich anders als die Deutschen wiederum. Und wie gesagt, da gibt es in diversen Ländern ganz, ganz verschiedene Einsätze. Deswegen, also wie man wirklich diese Anführungszeichen einsetzt. Und Jens Mayet hat sich wirklich eine ganz hervorragende Arbeit gemacht und hat diese Sachen zusammengetragen und veröffentlicht in einer super schönen Liste, wo man mal nachschauen kann, wie sieht es in diesem Land aus. Ist ja für uns Webentwickler gar nicht so uninteressant, wenn wir Webseiten machen und die sollten zumindest vom Ansatz her dann entsprechend lokalisiert richtig ausschauen. Nicht, dass sich der Amerikaner wundert, was machen die stupid German Krauts da schon wieder. Genau. Ganz interessant in diesem Zusammenhang könnte auch sein für euch die Rendering Quotes with CSS von David's Kitchen, so heißt die Webseite. Und zwar hat sich der Herr gedacht, der zeigt euch mal ein bisschen, wie man typografietechnisch Anführungszeichen in CSS überhaupt regeln kann. Es ist ja nicht so, dass ihr ein HTML einfach drauf losschreiben könnt und in jedes Land wird es dann folgerichtig übersetzt, sondern es gibt da bestimmte Elemente in HTML für, die könnt ihr bei euch einfügen. Das zeigt er euch und er zeigt euch gleich in CSS, wie ihr das mit den verschiedenen Sprachen dann managen und einsetzen könnt. Und diese beiden Tools, also einerseits diese Übersicht von Jens Mayet und von David's Kitchen, der Artikel Rendering Quotes with CSS. Ich glaube, da könnten wir in Sachen Typografie wirklich nochmal ein bisschen nach vorne gehen und das mal anständig machen, so wie wir das im Print auch machen würden.
Ja, ist auf jeden Fall ein guter Artikel.
Okay. Ich bin ja recht aktiv in Sachen Twitter. Ich bin kein Twitter-Spammer, ich bin recht aktiv in Sachen Twitter. Und was mir jetzt aufgefallen ist, diese Woche ist Tweet-Ranking. Das möchte ich euch empfehlen. Tweet-Ranking ist sehr aktuell, ist diese Woche erst gelauncht und versteht sich folgendermaßen, dass ihr als Twitter-Benutzer andere empfehlen könnt. Was mir ziemlich auf den Sack gegangen ist die letzten Wochen, ist der Follow Friday, nannte sich der. Ja, das ist ein Hashtag in Twitter gewesen, wo andere gesagt haben, followt doch mal den. Und dann kommt dahinter Hashtag Follow Friday. Das heißt, jeden Freitag sind Empfehlungen rausgegangen. Und mich hat es einfach genervt, weil jeden Freitag wirklich dieser Kram kam, anstatt echte Tweets mit Inhalten. Deswegen finde ich es umso begrüßenswerter, wenn es da eine Webseite gibt wie Tweetranking, die einerseits dieses Ding abdeckt und mich dann in Twitter in Ruhe lässt. Folgenschwerer Fehler ist, man kann sein Ergebnis, seine Empfehlung dann auch noch twittern im Nachhinein. Aber es ist ganz interessant, zumindest wenn wir mal schauen, wie das so mit Spammern ist, da hatten die ein paar Angriffe gehabt. Eine Seite, wo ihr, wie gesagt, Empfehlungen machen könnt und desto mehr verschiedene Leute euch empfohlen haben, desto eher steht ihr in der jeweiligen Kategorie, die ihr jeweils mit dazu gibt, an. Und so kann ich ja mal gucken, wie es jetzt derzeit so, keine Ahnung, bei mir aussieht, Max. Ich wurde noch nicht so oft empfohlen, aber das, wo ich empfohlen wurde, war so Webstandards, Webdesign, Webkrauts, Mac, Webdevelopment und so eine Geschichten. Und ihr könnt wirklich andere empfehlen und könnt selber Kategorien aufmachen oder andere hinzuteilen. Finde ich eine ganz nette Geschichte.
Wäre das jetzt Spam, wenn du dazu über diesen Weg aufrufen würdest, dich zu empfehlen?
Nein, aber das könnt ihr machen. Ihr könnt mal Marcel empfehlen. Ja? Bist du eigentlich bei den Moderatoren schon drin? Eigentlich nicht, ne?
Nee, aber das wird sich ja hoffentlich in wenigen Sekunden ändern.
Ja, dann musst du aber nochmal vorbeikommen dann. Dann kommst du mit drauf.
noch ein bisschen was für arbeiten.
Genau, ein bisschen müssen wir noch ein bisschen was für arbeiten. Nein, Quatsch. Ihr könnt uns ja empfehlen, uns beide oder auch Technikwürze bei Twitter. Wir packen das nochmal in die Niederschrift, unsere Twitter-Accounts. Ansonsten findet ihr das ja auf der Teamseite, wo der Marcel auch demnächst drauf sein wird. Sofern er ein Foto liefert, wie der Peter Kröner, der es noch nicht getan hat, Ausrufungszeichen, lieber Peter. Sachdienliche Hinweise bitte an mich. Nee, schöne Geschichte und wie gesagt, schaut einfach mal drauf. Ich denke, das könnte ganz interessant sein, falls man, ist ja am Anfang so, man weiß nicht, was, wem man jetzt followen soll. Ja? Also meine Freundin, der erzähle ich auch ständig, benutze Twitter, gerade du mit deinem Animals Shop hier, die Sachen für Tiere. Wenn du da mehr machen willst, dann Twitter. Und sie sagt, ja schön, erklär mir das mal, was muss ich da machen und wen follow ich jetzt und wie funktioniert das ganze Ding? Ja, zumindest könnte das ein Ansatz sein, um sich da mal umzuschauen in den jeweiligen Gebieten, wer da gut twittert und wo man mal mitlesen kann. Und darüber ergeben sich ja auch ganz andere Kontakte wieder.
Ja.
Ja, Bekannter hat mich diese Woche auch nochmal angepinkt und zwar hat er mit seinem Team zusammen einen neuen Dienst online gestellt, der heißt Step Map. Und zwar hatte ich das diese Woche auch getwittert, falls euch Google Maps ein bisschen langweilig sein sollte, wäre StepMap eine Möglichkeit. Und zwar könnt ihr auf der Webseite euch die eigenen Landkarten zusammenklicken, für euch oder für eure Webseite. Es macht unglaublich Spaß, sich die ganze Sache anzuschauen. Also ich habe mal Deutschland ausgewählt, ihr könnt dann die verschiedenen Farben ändern, ihr könnt die Städte einblenden und das auch runterfahren, könnt die Ländergrenzen eingrenzen, könnt die Nachbarländer ein bisschen schwarz machen oder in anderen Farben ein bisschen ausblenden, könnt das Meer gestalten und ihr könnt euch so eine richtig geniale Map dann eben zusammenklicken und eure Landkarten da dementsprechend machen. Andere Geschichte ist auch, zumindest so ist es im ersten Step, dass ihr zu eurer Landkarte dann noch Bilder hinzufügen könnt und könnt dann sagen, für eure Freunde, schaut mal, ich war jetzt bei diesem und diesem Urlaubsland und da sind meine Fotos dazu. Das ist der Sinn. Was ich ganz nett gefunden habe, und das hatte ich dann eben auch kritisiert an dieser Stelle, wäre zum Beispiel für Technikwürze, dass wir sagen, wir machen jetzt eine Technikwürze Landkarte von Europa und die Benutzer können sich eintragen. Das hatten wir ja mal.
Ja.
Schon ein bisschen was länger her. Der Dienst ging mir aber ziemlich auf den Zeiger, sodass ich wieder gekickt hätte. Ist aber eine Sache für die Zukunft eventuell. Aber wenn ihr jetzt wenn ihr eine Karte braucht und wollt nicht Google Maps einsetzen, könnt ihr diesen Dienst benutzen. Muss natürlich auch Logo und Copyright natürlich von denen mit gekennzeichnet sein. Ist aber, glaube ich, ganz interessant, um mal ein bisschen was zu visualisieren. Für eine Webseite oder jetzt fürs Eigeninteresse, dass man ein paar Fotos published oder so. Ganz tolle Geschichte. StepMap. Ja, nächste Geschichte. Jetpack. Kommt von dir, ne?
Genau, das kommt von mir. Da bin ich auch vor ein, zwei Wochen drüber gestoßen. Eine interessante Geschichte. Für alle, die sich mal gedacht haben, sie würden doch ganz gern mal für den Firefox eine Extension schreiben. Und da die grandiose Idee hatten, allerdings keine Lust hatten, sich da mit den Firefox-eigenen Tools auseinanderzusetzen. Auch, ich habe da mich mal ganz kurz, wirklich sehr grob eingearbeitet, muss ich sagen, haben die Jungs das sehr gut gemacht. Aber für alle die, die sagen, Extension schreiben ja, mich jetzt in eine Programmiersprache einarbeiten, lieber nein. Und ich kann da doch schon was. Die können jetzt Jetpack benutzen. Damit ist es nämlich möglich, Erweiterungen für den Firefox mit HTML, CSS und JavaScript zu schreiben. Und das sieht ziemlich nett auf jeden Fall aus. Es gibt auf der Jetpack-Seite, die natürlich auch verlinkt ist, ein, zwei Beispiele. Das eine war ein kleiner Notificator für neue Mails in Google Mail.
Mhm.
Was echt ganz schön ist, ist, dass das Ganze scheinbar sehr, sehr schlank gehalten ist. Also das sind meistens irgendwie 10, 15 Zeilen Code und die Extension ist dann fertig. Natürlich, wenn ich jetzt was Größeres mache, dann benötige ich da bestimmt ein bisschen mehr. Aber man kann ziemlich schnell ziemlich coole Ergebnisse erzielen. Und ja, wer sowieso mit HTML, CSS und natürlich auch JavaScript unterwegs ist, der sollte sich das doch mal anschauen.
Finde ich einen interessanten Ansatz, das über JavaScript und HTML und CSS zu machen. Es gibt ja auch das neue Telefon von als erster iPhone-Killer.
Das Palm Pre.
Das Palm Pre. Und da wird mir ein bisschen übel, wenn ich dran denke, dass die nativen Applikationen aus HTML, JavaScript und sowas bestehen. Da überlege ich mir als Programmierer dann schon so, ist das wirklich so eine gute Idee? Bei der Erweiterung von Browsern finde ich es gut.
Man muss natürlich auch wirklich eingestehen, dass, wenn ich jetzt den nächsten Firebug schreiben möchte, vielleicht Jetpack nicht das Wahre dafür ist.
Es ist halt jetzt sagt Performance schon zum Beispiel, ja.
In Performance bestimmt auch, aber beziehungsweise in Performance ziemlich sicher. Aber irgendwo sind da natürlich auch die Möglichkeiten begrenzt. Also es soll dementsprechend die eigene Firefox Engine da nicht ersetzen, sondern halt neue Türen öffnen. Und ich denke, das haben sie ganz gut gemacht.
Okay.
Mhm. Ja, dann habe ich als nächstes die jQuery Fancy Gestures. Das sind ist eine jQuery-Erweiterung, die Mausgesten ermöglicht. Ist sicherlich erstmal nur, oder was heißt nur, ist sicherlich erstmal eine Spielerei und eine Geschichte, die man wahrscheinlich eher für den internen Hausgebrauch gut verwenden kann und damit jetzt nicht unbedingt die nächste Kundenwebsite umsetzen möchte. Aber es ist echt ganz nett gemacht. Mit ein, zweimal Üben bekommt man das Alphabet dann auch ganz gut hin. Wenn ich das richtig im Kopf habe, kann man auch eigene Gesten dazu schreiben. Das heißt, wenn man sich zum Beispiel, weiß ich nicht, will das Intranet einen Shortcut zu irgendeinem Bereich machen möchte, dann ist das sicherlich ein cooler Weg dafür. Aber wie gesagt, eher eine kleine Spielerei.
Ja, in jQuery kommen ja unglaublich viele Sachen hin. Und ich finde es jetzt ganz interessant. Allerdings denke ich, ist noch stark Optimierungsbedarf. Das A fangen wir zum Beispiel immer an zu schreiben von links. Die empfehlen das A jetzt auf deren Demo natürlich. Ihr könnt das wahrscheinlich umstellen, wie ihr wollt. Von der rechten Seite aus an. Und naja. Aber dennoch, das erinnert, also diese Schreibweise erinnert mich so ein bisschen an der Vorgänger von Palm, so der Palm 4, Palm Pilot oder so, wie das Ding ja damals hieß, was ich mal hatte. So diese ganz üblen Geschichten von damals. Die hatten eigentlich eine ganz gute Handschriftenerkennung, aber man musste sich so eine Handschrift antrainieren. Und das erinnert so ein bisschen daran. Finde ich ganz interessant eigentlich.
Genau.
Zeigt zumindest, wie weit man in jQuery oder JavaScript im Allgemeinen inzwischen ist, um die Sachen dann im Browser implementieren zu können. Ne?
Exakt.
Was damals so nativ war. Okay.
Aber lieber dreimal drüber nachdenken, bevor man das jetzt wirklich in das nächste Kundenprojekt implementiert.
Ja.
Ich mache einfach mal weiter. Eine ganz lustige Website ausgegraben. Ich habe leider die Quelle verloren. aber in irgendeinem Blog ausgegraben. Das ist die Website entitycode.com. Und ist eine wirklich schöne, übersichtliche gestaltete Übersicht der Entitäten, die man so verwendet.
Also Unicode, UTF-8 und so weiter.
Genau. Und wenn man jetzt mal meinetwegen vergessen hat, wie ich jetzt im Web vernünftig das Copyright-Right-Zeichen setze, dann ist das eine sehr schöne Geschichte. Ich habe da bisher war da meine Standardseite SafeHTML und muss sagen, dass
was auch eine gute Übersicht hat. Ja.
Ist natürlich auch eine gute Übersicht, aber da braucht man auf jeden Fall einen sehr fitten Scrollfinger für.
Ja.
Und das ist hier eigentlich sehr schön gelöst. Die haben das ziemlich gut kategorisiert in 5-6 Themen und
Nein, die Übersicht ist toll, mit JavaScript angereichert, wunderbare Geschichte. Ist auch für Twitter ganz interessant, denn wenn ich mir ab und zu mal irgendwie so ein Zeichen raussuche, frage mich ganz andere mal, Mensch, wie hast du denn das Zeichen gemacht?
Ja.
Und dann sage ich, ja, das ist ganz normal UTF-8, Blödsinn, das ist ganz normal Unicode das Zeichen könnt ihr kopieren irgendwo raus und gut ist, ja, dann wird es unterstützt. Und das ist zumindest eine gute Anlaufquelle, um jetzt wirklich auch in HTML verständige Dinge einzusetzen. Ja, tolle Geschichte. Für die Arbeit auf jeden Fall sehr interessant und sehr nett gemacht darüber hinaus.
Auf jeden Fall.
Es ist jetzt blöd, dass ich all deine Sachen jetzt hier mitkommentiere, aber ich denke, wir machen die Sendung nicht zusammen. Nicht, dass ich immer meinen Senf dazugeben möchte. Aber jetzt darfst du dafür deinen Senf dazugeben zu meiner Sache, die ich empfehle.
Das mache ich natürlich gerne.
Und zwar hat mich der Jens Kochdreis darauf gebracht, der hatte darüber mal getwittert und zwar hat jemand mal einen Flash gebastelt, wo ihr Toilettenpapier abrollen könnt.
Ja, das beschreibt es eigentlich ganz gut, weil das ist auch das, was es macht.
Nicht mehr und nicht weniger, es ist eine Toilettenpapierrolle über Fullscreen und da könnt ihr mit der Maus Toilettenpapier abrollen, je nachdem, wie schnell ihr mit der Maus seid, rollt sie da schnell ab. Es gibt keinen Sinn dahinter, außer das abzurollen. Das Blöde ist, es ist virtuell, man kann es noch nicht mal richtig benutzen. Ich weiß auch nicht, ob es lustig sein soll oder ob das, eine Technologie-Demo kann ich mir kaum vorstellen.
Ja, das glaube ich auch weniger. Ich habe, glaube ich, 5 Minuten geschaut und nach einem Sinn gesucht. Er hat sich mir nicht offenbart.
Dennoch eine Empfehlung wert. Toilettenpapier-Schnipsel aus Flash.
Ja, sehr schön, sehr schön.
Okay, denke ich, kommen wir mal zur entscheidenden Sache dieser Sendung, zur Meckerecke.
Zur Meckerecke.
Du hast was zu meckern. Was hast du denn zu meckern?
Womit fange ich denn mal an? Wie gesagt, Google und Microsoft lassen uns auch irgendwie in der Meckerecke nicht los. Das greifen wir dann nämlich auch nochmal auf. Fangen wir mal mit Microsoft an. Beziehungsweise, ich muss ausnahmsweise nicht über Microsoft meckern, sondern eher über ein themenverwandtes Gebiet. Hier hat nämlich jemand einen grandiosen Vorschlag gemacht. Man beachte bitte die Ironie. Hat gesagt, man solle doch den IE6 nicht mehr wirklich aktiv unterstützen, sondern sich auf vernünftige, standardkonforme Browser konzentrieren. Und hat ein Stylesheet rausgebracht, was dessen Sinn mir nicht so wirklich klar wurde. Dieses Stylesheet setzt nämlich quasi alles zurück und gliedert die Informationen im Prinzip sehr, sehr roh in, einem Wiki-ähnlichen Format oder sowas. wie gesagt, die Idee dahinter ist halt, dass man, wenn der IE6 schon alles krumm und schief anzeigt, man doch dann lieber ein Standard-Style-Sheet einbindet, sodass der IE6-Nutzer wenigstens eine schöne Übersicht des Inhaltes hat. Auch hier habe ich leider meine Quelle dafür vergessen, aber das Zitat dazu war Selbstmord aus Angst vor dem Tod, und ich finde, das ist sehr, sehr, sehr treffend.
Okay. Gibt es da eine Demo dafür? Weil deren Webseite selbst unterstützt es ja nicht. Weil ich habe mich zumindest unter dem Safari jetzt mal mit dem Benutzer-Agent Internet Explorer 6 angemeldet. Das interessiert ihn jetzt nicht großartig.
Es gibt eine Demo, können wir auch nochmal separat verlinken, die ist nämlich einigermaßen gut versteckt. Beziehungsweise doch, irgendwo gab es auch eine Demo. Ich suche sie nochmal raus.
Ja, es gibt auch eine Google Doc-Seite, wo sie das hochgepackt haben.
Beziehungsweise es gab auf jeden Fall ein, zwei Leute, die das Ganze mal ausprobiert haben, mit einigen großen Seiten. Also die, die es nicht ausprobiert haben, da gab es echt viele Kommentare unter dem Artikel, die sagen, hey, grandios, so muss es laufen. Die es ausprobiert haben, haben gesagt, es ist nicht so grandios, sieht alles nicht so schön aus. Und dann gab es noch einige, die einigermaßen vernünftig waren und irgendwie gesagt haben, was ist denn das?
Also ich bin ja auch nicht mehr inzwischen derjenige, der den Explorer 6 großartig unterstützt. Dennoch muss man sich die Frage gefallen lassen, wenn ich meine Webseiten jetzt so ausstraffiere, dann denkt der ahnungslose Internet Explorer 6 Benutzer beziehungsweise die Administratoren, die ihre User dazu zwingen, das einzusetzen in Großunternehmen, dass die Webseite einfach so gestaltet wurde. Und sie wissen gar nicht, dass es da eine viel schönere gibt und dass deswegen der Zwang dazu da sein könnte, eine neue einzusetzen.
So sieht es leider aus.
Also,
wie gesagt, Selbstmord vor Angst vor dem Tod. Oder aus Angst vor dem Tod, besser gesagt. Sehr schön.
Aber passt deswegen hervorragend in die Meckerecke.
Genau.
Ja.
Jetzt meckere ich wieder über eine unserer beiden Leitfiguren dieser Sendung, aber auch wieder nur indirekt. Es geht nämlich indirekt um Google Wave, worüber ich zum jetzigen Zeitpunkt jedenfalls noch nicht meckern möchte. Aber ich habe Google Wave mal als Grund genommen, einen ersten Wiki-Artikel zu schreiben, nachdem ich auf der vergangenen CeBIT den... Gott, lass mich lügen. Irgendein hohes Tier der Wikimedia Deutschland getroffen habe und der mich straflich daran erinnert hat, dass ich zu diesem Werk noch nie was beigetragen habe. Dachte ich, fange ich damit mal an und habe den ersten Artikel zu Wave mal geschrieben. Also wirklich nur einfach mal das zusammengefasst, was es bisher gab. Und das Video, über das wir gesprochen haben, habe ich verlinkt, die entsprechenden Seiten verlinkt. Und dachte mir eigentlich, ich baue jetzt mal ein Grundgerüst, worauf dann andere auch weiter aufbauen können. Geendet hat es in einer, es gibt quasi ein standardisiertes Verfahren. Wenn mich irgendwer meint, dieser Artikel hat keine Relevanz.
Das ist das meiste, ja. Alles hat keine Relevanz.
Dann kann er diesen Artikel zur Löschung vorschlagen. Dementsprechend gibt es dann eine Löschdiskussion. Und diese hat, ich glaube, ich werde sie einfach nochmal verlinken, diese hat dann ordentliche Dimension über die 7 Tage, so lange geht das bei Wikipedia immer, angenommen, wo scheinbar Leute, die sich mit dem Thema nicht ansatzweise befasst haben, die irgendwie gesagt haben, das Produkt gibt's doch noch gar nicht, da weiß man doch noch gar nicht zu, das hat doch gar keine Relevanz und müssen wir denn dafür eine eigene Seite anlegen? Also es hat mich schon ziemlich beeindruckt und ein bisschen abgeschreckt. Und es scheint, jedenfalls, wenn man den Kommentaren in der Löschdiskussion Glauben schenken darf, ist das so ein kleines deutsches Wikipedia-Phänomen. Also zum einen wurde der englischsprachige Artikel, an dem ich mich so ein bisschen orientiert hatte, nicht sofort wieder gelöscht oder auch nicht diskutiert, ob man diesen löschen soll. Und zum anderen schweifte die Diskussion, ob jetzt der Google Wave-Artikel Relevanz hat oder nicht, dann irgendwann so ein bisschen in die Richtung, wie denn die deutsche Wikipedia-Community tickt. Und ja, also das hat mir ein wenig zu denken gegeben.
Das war auch so im Thema Mittelalter, als wir damals mal diesen Vorgänger von Chronik, unserem Geschichtsmagazin, hatten. Das ist ja Mittelalter-Spektakulum. Und das wollten wir auch mal verlinken zu einem Thema, zum Mittelalter-Artikel, weil wir da super aktiv waren und waren auf diesen ganzen Veranstaltungen, Museumsbesuchen und selbst die andere Geschichte, Mittelaltermärkte. Und da waren wir sehr aktiv, haben super viele Fotos gemacht und war natürlich uns dann gelegen, in diesen Wikipedia-Artikel zumindest einen Link reinzusetzen von der Seite. Und dann kamen die anderen Mittelalter-Seiten und dachten, sie müssen sich ebenfalls dazu tragen, was auch ganz okay war. Und dann fing es an, dass der eine sagte, meine Webseite ist interessanter und aktueller als deine, also ändere ich jetzt mal die Reihenfolge. Der andere dachte sich bei dieser Geschichte, deine Webseite mag ich nicht, weil du bist besser als meine, also lösche ich deine mal. Dann ging die ganze Diskussion darüber hin los. Geendet hat das Ganze ebenfalls in so einem Epochenstreit, wo gesagt wurde, wir nehmen alle Seiten jetzt runter und packen nur noch ganz relevante Themen drauf. Ja, die Relevanz spielt ja immer eine Rolle bei Wikipedia, offensichtlich ja. In Deutschland. Nichts hat Relevanz und alles hat Relevanz. Und irgendwann habe ich dann gesagt, das ist mir jetzt auch zu doof. Meine Güte, es gibt noch Google neben der Wikipedia. Aber es gibt doch einige Sheriffs, die der Meinung sind, dass sie einen Deutschlehrer raushängen lassen müssen. Ja? Zumindest, also in Teilen ist das richtig, in Teilen ist es aber auch völlig überzogen. Aber das hat sich über die Jahre offensichtlich noch nicht geändert.
Offensichtlich nicht.
Ja, okay. Tja, deutsche Wikipedia-Community. Ja, in Sachen Monkey Island, die letzte Geschichte in dieser Sendung. Da hatten wir ja so ein bisschen in Monkey Island schon ein bisschen rumgestochert an dem Thema und wir alle haben uns ja eine Fortsetzung gewünscht. Hast du damals auch mal Monkey Island gespielt?
Ich muss sagen, dieses Stück Kulturgut ist so ein bisschen an mir vorbeigezogen.
Okay, macht nichts.
Also ich kenne es natürlich, ich habe es sicherlich auch mal gespielt, aber nicht intensiv Nächte durch.
Okay, dann warst du der Grund dessen, dass es später keine Adventures mehr gab, weil du in der Mehrzahl warst.
Ich bin schuld, ich
gehe du bist zu. Schuld, genau. Es gibt nämlich Neues, inzwischen ist es wahrscheinlich gar nicht mehr so neu, weil wir uns mit Technik kurz so lange Zeit gelassen haben. Dennoch, der Dirk Inada hat es super sofort in den Technik kurz einen Kommentar hinterlassen am Tag, als die Meldung rauskam. Vielen Dank dafür. Monkey Island kommt neu raus und zwar in zwei Varianten und zwar einerseits Als wieder aufgesetzter erster Teil Monkey Island 1 mit frischer Grafik und der Option per Tastendruck eben zurück wieder in die alte Grafik zu springen. Also das ist wirklich noch das originale Spiel mit der originalen Navigation, aber mit frischer Grafik und ihr könnt in der Nostalgie schweben ohne Ende. Wird demnächst erscheinen, fragt mich jetzt nicht für welches System, auch da gibt es Unterschiede. Das Ganze ist von LucasArts, was logisch ist, da die Rechte von Monkey Island haben. Andererseits sehr interessant, dass es ausgerechnet von LucasArts ist, denn das waren die Master of Disaster damals. Das waren die Jungs, die richtig Ahnung neben Sierra von Adventure hatten. Und die haben dann irgendwann mal gesagt, wir treten euch, liebe Fangemeinde, die ihr uns groß gemacht habt, so richtig in den Arsch, weil wir machen jetzt nur noch Star Wars Titel. Das haben die letzten Jahre auch mehr oder recht erfolgreich oder nicht erfolgreich gemacht und haben gesagt, Adventures ist tot, fassen wir nie wieder an. Stellenweise schien es auch so. Und jetzt kommen sie langsam wieder angekrochen. Finde ich deswegen ganz interessant, weil es von Monkey Island, wie gesagt, einen neuen Teil gibt. Wie gesagt, Teil 1 in frischer Grafik. Und dahinter steckt noch, das habe ich mir aufgeschrieben, aber jetzt gar nicht in Google, Tales Tale oder so heißen die. Oder Telltale. Die sind die Entwickler dahinter und da stecken teilweise, so wie ich das mitbekommen habe, auch ehemalige LucasArts-Mitarbeiter drin, die damals, beziehungsweise LucasFilm-Mitarbeiter, so hießen die ja vorher, die damals auch mit an den Teilen geschraubt haben. Das ist die erste Geschichte, sensationell, finde ich richtig gut, werde ich mir denn auch, wenn es auf die PlayStation oder auf den Mac kommt, dann auch anschauen oder virtualisieren. Und die andere Geschichte, es gibt einen komplett neuen Teil von Monkey Island und zwar ist es eine kleine Geschichte. The Tales of Monkey Island sind, glaube ich, 3, 4 oder 5 Geschichten, die kommen jetzt im Herbst raus. Komplett neue Geschichte in 3D gemacht. Und ich muss sagen, von den Videos, die ich mir angeschaut habe, sieht die Grafik sensationell schlecht aus. Richtig schlecht sogar. Also auf mich hat es so den Eindruck, als wenn das der Stand von 3D-Spielen zu Zeiten von LucasArts ist, wo die damals noch aktiv waren mit Monkey Island und Co. Also ich finde diese Grafik fürchterlich, fürchterlich schlecht. Und das ist eins der Argumente, wo ich sage, ich bin ein Riesenfan, schon aus historischen Gründen, ein Riesenfan von Monkey Island. Und ich würde mir das alleine nur aus Nostalgiegründen nochmal reinziehen. Ist das ein Grund zu sagen, ich schaue es mir lieber erstmal an, bevor ich da Geld für auf den Tisch lege. Ich werde es definitiv nicht vorbestellen, weil diese Grafik geht, Entschuldigung, im Jahre 2009 für ein Spiel überhaupt nicht mehr. Und selbst Guybrush Threepwood muss man nicht so misshandeln, dass der so scheiße aussieht. The Curse of Monkey Island Teil 1, wie gesagt, das, was ich erwähnt hatte mit der neuen Grafik, sieht sensationell gut aus. Und den neuen Teil wird sie zeigen, ich bin dann noch gar nicht so angetan. Ich tippe auch eher mal so auf so ein trashiges, wir wollen mal auf der Welle der Sympathisanten mitschwimmen und denen mal was bieten. Andere Kollegen in Twitter, die haben es natürlich sofort bestellt, aber wie gesagt, ich prüfe erstmal, bevor ich für irgendwas Geld ausgebe. Und nichtsdestotrotz sehr interessant, dass da überhaupt mal ein Thema weitergemacht wird. Und bei der Suche, als ich auf der Webseite mir das angeschaut hatte, habe ich auch gesehen, dass in LucasArts auch an einem neuen Teil von Indiana Jones arbeitet. Und zwar nicht mit Lego, so wie sie das gemacht haben, dieses Lego-Spiel mit Indiana Jones, was ich mir noch nicht mal angeschaut hatte, sondern ein richtig grafisch, richtig gut gemachtes Adventure. Indiana Jones and the Staff of the Kings heißt das Ganze. Sieht von dem ersten Trailer, den ich gesehen habe, richtig sensationell aus. Richtig schöne Atmosphäre mit richtig schönen gerenderten Lichtern und so weiter. Wie gesagt, das für welches System rauskommt, müsst ihr nochmal schauen, aber eine kleine Anekdote zum Schluss der Sendung, das könnt ihr euch nochmal anschauen, weil auch Monkey Island hat ja ein bisschen Tradition. Ihr könnt ja nochmal ein bisschen suchen nach den alten Sendungen, was wir bisher so hatten. Ja, dich, glaube ich, kann ich nicht mal überzeugen von Monkey Island.
Der hat super wahrscheinlich gefallen.
Aber ich glaube, alle anderen, die zumindest damals gespielt haben, Adventure-Fans waren, für euch ist das was. Schaut mal drauf, die Webseiten von Tales Tale und das habe ich euch hier verlinkt, das könnt ihr euch anschauen. Okay, sind wir am Ende der Sendung angelangt?
Ja.
Wir haben jetzt die Uhr zeigt, 1 Stunde 12 Minuten, da kommt noch der Trailer hinzu, der Jingle. Haben wir es ja geschafft, ne? Die erste Sendung mal. Übrigens ist es so eine halbe Premiere. Ich hatte ja mal die Sendung Nummer 1 mit dem ganz am Anfang gemacht, mit dem Sirk Bornemann, da saßen wir auch zusammen und die restlichen Sendungen hatte ich dann nur noch alleine gemacht, beziehungsweise dann mit 500.000 Webcrowds über Skype, mit den berühmten Skype-Abbrechungen. Und schön, dass du dich bereit erklärt hast, jetzt mal vor Ort zu sein in Langenhagen.
Der Weg ist ja nicht so weit.
Mir hat es Spaß gemacht, also von mir aus können wir das gerne wiederholen.
Ja, da
bin ich dabei. Und zumindest ich hatte so ein paar Stellen gesehen, wo wir eine Übersteuerung hatten. Das bitte ich zu entschuldigen in dieser Sendung. Ansonsten sollten wir A, keine Skype-Störung haben und B, wenn ich jetzt mal meine Time Machine Backup-Platte im Hintergrund mal stoppe, sodass sie leise ist, Dankeschön, sollte das von der Qualität her wirklich besser sein. Ich bitte euch, das mal zu kommentieren, ob das für euch egal ist, ob ihr so Skype-Aussätze habt oder dieses ständige Gerausche bei Skype. Oder ob diese Sendung, sofern sie, wir nehmen sie auf, wir können sie ja noch nicht hören, ob sie wirklich besser geworden ist. Wenn ja, wie gesagt, schreibt uns mal auch zu den Sachen, die wir so vorgestellt haben. Gerade insbesondere würde mich auch nochmal interessieren, wie es so ist. Was sagt ihr? Würdet ihr ein Betriebssystem ohne Windows-Betriebssystem 7 ohne Internet Explorer akzeptieren? Oder könnt ihr euch das vorstellen? Ansonsten auch zu den anderen Sachen, die auch Marcel vorgestellt hat, wie Google Wave. Sagt uns mal eure Meinung, was haltet ihr davon? Ja, denke ich, heute schönes Wetter draußen, haben wir noch ein bisschen was zu tun heute. Ne? Es ist ein bisschen zu spät, selber schuld für Hannover, heute ist auch Nacht der Museen in Hannover. Hat jetzt überhaupt nichts mit Webstandards zu tun. Ich war die letzten 2 Jahre da, ist fantastisch. Euch nochmal kurz zur Empfehlung für das nächste Jahr. Ist immer ungefähr um dieselbe Zeit, deswegen hätte ich es mir denken können. Aber Stadt Hannover hat ein bisschen geschlampt, indem sie das Programm letzte Woche vorgestellt hat. Nach dem Museum, Kultursachen muss sein. Da werden in Museen, die ganzen Museen in Hannover irgendwie nachts aufgemacht und ihr könnt die ganze Nacht mit so einem 5-Euro- oder 10-Euro-Pass in jedes Museum reingehen, könnt euch alle anschauen und es steht von der Östra der Busverkehr kostenlos zur Verfügung. Die Busse pendeln ständig zwischen all den Museen hin und her. Das solltet ihr euch definitiv, für diese Sendung ist zu spät, definitiv nächstes Jahr mal anschauen. Ist absolut eine Reise wert. Und wenn ihr in der Nähe seid und seid Hörer von Technikwürze, dann können wir uns ja dann nochmal zusammenschließen und eventuell nächstes Jahr zum Nacht der Museen so ein kleines Technik-Kurze-Treffen machen.
Genau.
In Hannover. Okay, das war's für die Sendung. Marcel, danke, dass du dabei warst.
Ja, immer wieder gerne.
Wenn du ein Foto lieferst, kommst du mit auf die Teamseite.
Ich werde daran arbeiten.
Und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Wir lassen uns versprochen nicht nochmal so lange Zeit, bis die nächste Sendung kommt. Ich sage danke fürs Zuhören. Bis dahin, bye bye. Ciao.
Mehr Qualität im Webdesign durch Webstandards. Tipps und Tricks zur Umsetzung findet ihr bei den Webcrowds auf webcrowds.de für ein besseres Web. Weitere Informationen und die Links zur Sendung auf technikwürze.de.